Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Diesmal behandle ich hier ein ganz heikles und emotional hoch aufgeladenes Thema. Als Menschen haben wir die Eigenart, dass wir uns ganz besonders fürchten vor Dingen, die wir nicht sehen können. Früher waren das irgendwelche Waldgeister oder der Teufel. Immer wenn es um den Bau oder die Verstärkung neuer Stromleitungen geht, sind viele Menschen in der Umgebung besorgt. Was ist mit den elektromagnetischen Strahlen? Sind die gefährlich für mich oder meine Kinder oder für die Tiere oder die Pflanzen? Führt das zu Mutationen, zu Krebs? Darüber spreche ich heute erneut mit Frank Golletz, der viele Jahre als technischer Geschäftsführer für all diese Fragen und vieles andere natürlich auch zuständig war. Herzlich willkommen, Herr Golletz.
Einen wunderschönen guten Tag wieder und ich freue mich auch heute etwas über elektromagnetische Felder mit Ihnen diskutieren zu können.
Ja, das ist natürlich nicht unbedingt so ein Leib- und Magenthema, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, weil das immer vor Ort zu Unmut geführt hat. Wie sind Sie denn immer mit solchen Diskussionen umgegangen, wenn Leute auf Sie zukamen und gesagt haben, oh, das ist doch aber alles ganz bestimmt gefährlich?
Ja, für Geschäft mit der Angst ist immer für Widerständler ganz gut. Wenn man etwas nicht sieht oder riechen oder tasten kann, dann weiß man immer nicht genau, wie kann man das fassen. Aber wir haben es nun mal mit elektromagnetischen Feldern zu tun. Wir alle leben in einem magnetischen Gleichfeld der Erde. Das wissen wir gar nicht, denn sonst ging ja der Kompass gar nicht. Ja, das ist ja, kein Kompass würde sich sonst ausrichten. Da sind wir immer gewöhnt. Ja. Und nun muss man mit dem Thema offen umgehen und sagen, komm, wir gucken uns das an. Jeder hat sich schon mal einen Föhn an den Kopf gehalten. Da ist er im elektromagnetischen Feld. Jeder trägt ein Handy inzwischen, sogar am Herzen zum Teil. Ja, und auch da sind elektromagnetische Felder drin. Also es kommt natürlich immer auf die Dosis und vor allem auf die Höhe an.
Das ist ja auch manchmal eine Frage von Begrifflichkeiten, ne? Also manche benutzen eben den Begriff der elektrische und magnetische Strahlen, ne? Wir sprechen von Feldern. Sagen wir das, weil das harmloser klingt, ein Feld, als eine Strahlung, oder gibt es da tatsächlich einen Unterschied?
Nein, eine Strahlung wäre es ja erst dann, wenn sich das Feld jetzt lösen würde von der Strahlungsquelle, also wie wir das zum Beispiel bei Rundfunk und sowas haben. Ja, dann löst sich das ja von der Antenne, das kennen wir. Das betrifft aber erst sehr, sehr hohe Frequenzen, wo dann auch ein Unterschied zwischen elektrischem und magnetischem Feld kaum mehr zu sehen ist. Also wenn sich etwas ablöst bei einer normalen Freileitung, ja, bei 50 Hertz, also bei niedrigen Frequenzen, wie wir dazu sagen, da gibt es sowas nicht. Deswegen sind es bei uns elektromagnetische Felder, das andere sind auch Felder, aber mancher sagt dann eben Strahlung, wenn es sehr hochfrequent wird für Rundfunk und Funkwellen.
Oder wir kennen es
Röntgenstrahlen, medizinischen Bereich, ja, Durchleuchtung und MRT kennt auch jeder. Ja, dann ist das so, sehr hochfrequent.
Also muss man den Begriff vielleicht nochmal etwas aufdröseln. Es gibt elektrische und es gibt magnetische Felder. Beide treten nicht immer im Doppelpack auf, wie siamesische Zwillinge, sondern durchaus auch mal alleine.
Für elektrische und magnetische Felder hat sich inzwischen der negative Begriff Elektrosmog eingebürgert. Physikalisch gesehen ist das Unsinn. Klingt aber anschaulich und bedrohlich. Smog war auch in Europa früher ein großes Thema, als viele Städte unter einer Dunstglocke aus Auto-, Heizungs- und Industrieabgasen, Smoke in Verbindung mit nebligen Inversionswetterlagen, Fog, litten. Bei einer Smog-Katastrophe in London kamen zwischen dem 5. und 9. Dezember 1952 mehrere tausend Menschen ums Leben. Die Sichtweise betrug nur 30 Zentimeter. Man konnte teilweise innerhalb der Gebäude seine eigenen Füße nicht mehr sehen. Als die Luft sauberer wurde und anstelle von Schornsteinen Mobilfunkmasten in die Höhe wuchsen, wurde ab Mitte der 1990er Jahre eine andere Bedrohungslage erkannt: die elektromagnetische Verstrahlung. Seither wird heftig darüber gestritten, ab welchen Dosen es gesundheitliche Beeinträchtigungen für Menschen durch elektrische Geräte, Leitungen oder Funkwellen gibt. Dabei gibt es ein bemerkenswertes Phänomen. Das eigene Smartphone wird als ein vollkommen harmloses Gerät empfunden, selbst wenn es 24/7 eng am eigenen Körper getragen wird. Der Mobilfunkmast in 1 Kilometer Entfernung dagegen ist im schlimmsten Fall eine böse Strahlenkanone, von der man die Bevölkerung schützen muss. Ähnlich Übles geht natürlich auch von Freileitungen aus, die Strom transportieren. Interessant ist auch, dass es häufig einen engen Zusammenhang zwischen Bürgerprotest und sozialem Status gibt. Oder anders gesagt, je größer die Villen, desto schriller der Alarmismus. Technisch gesehen muss man zwei Phänomene unterscheiden: elektrische und magnetische Felder. Elektrische Felder treten immer dann auf, wenn in einem Gerät eine elektrische Spannung anliegt. Sie entstehen im Raum zwischen zwei entgegengesetzten Polen, in dem sich die Elektronen zwischen Plus und Minus ausrichten. Zwischen den Polen sind die Kräfte am stärksten. Sie schwächen sich ab, je weiter sie davon entfernt sind. Elektrische Felder kann man relativ gut abschirmen, zum Beispiel durch eine Ummantelung oder durch das Erdreich. Rund 90% aller Stromleitungen in Deutschland verlaufen unterirdisch. Sie verursachen praktisch keine elektrischen Felder. Das gilt auch für Höchstspannungsgleichstromkabel. Freileitungen dagegen verursachen ein elektrisches Feld. Es ist am Boden dort am stärksten, wo die Leiterseile zwischen zwei Masten tief durchhängen. Magnetische Felder treten auf, wenn in elektrischen Geräten zusätzlich auch noch Strom fließt, man sie also einschaltet. Das magnetische Feld muss man sich wie eine unsichtbare Haut um den Stromleiter herum vorstellen. Die sogenannte magnetische Flussdichte, Einheit Tesla, nimmt sehr stark ab, je weiter die Quelle entfernt ist. Bei einem Föhn zum Beispiel beträgt die magnetische Flussdichte in 3 cm Entfernung bis zu 2000 Mikrotesla. In 30 cm Entfernung nur noch 7 Mikrotesla. Sie verliert also nicht linear, sondern exponentiell an Kraft. Im Gegensatz zu elektrischen Feldern kennt Magnetismus praktisch keine Barrieren. Ein Kompass richtet sich immer nach Norden aus, egal wo man sich befindet. Daher durchdringen magnetische Felder auch Mauern, Metall und Erdreich. Da Menschen aus Molekülen bestehen, können elektrische und magnetische Felder auch auf den Körper Auswirkungen haben. Allerdings nicht zu verwechseln mit Röntgenstrahlung oder radioaktiver Strahlung. Elektromagnetische Felder gehören physikalisch zur nicht ionisierenden Strahlung. Dieser Typus hat zu wenig Energie, um aus der Atomhülle Elektronen herauszuschlagen und somit Veränderungen des Genmaterials und damit Krankheiten wie Krebs auszulösen. Wissenschaftler und Mediziner aus aller Welt forschen daran, welche Auswirkungen zum Beispiel Stromleitungen auf Menschen und andere Lebewesen haben, und sie beraten bei der Festsetzung von Grenzwerten. In Deutschland betragen diese für elektrische Felder 5 kV pro Meter und für die magnetische Flussdichte 100 Mikrotesla. Diese und andere Grenzwerte sind in der Bundesemissionsschutzverordnung festgeschrieben und somit natürlich auch für Netzbetreiber bindend bei allen Leitungen und Umspannwerken. In Deutschland ist das Wissen dazu im Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder des Bundesamtes für Strahlenschutz gebündelt. Hightech im Mantel. Es gibt Kabel und es gibt Kabel. Ein Höchstspannungskabel hat mit dem Kabel zu Hause in der Steckdose so viel gemeinsam wie ein Playmobil-Auto mit einem Porsche Carrera 911. Es ist nicht einfach nur dicker, es ist sehr viel anders. Der Kern eines solchen Kabels besteht aus ganzen Bündeln von Kupferdrähten. Aber das wirklich Besondere an einem solchen Turbokabel ist die Ummantelung oder auch Isolierung genannt. Wenn die Elektronen durchs Kabel rasen, dann darf sich ihnen kein einziges Fitzelchen in den Weg stellen. Es muss wirklich flutschen. Der kleinste Widerstand würde sofort zum Stau, zu extrem hohen elektrischen Feldstärken, zu Überhitzung und damit im Extremfall zum Kabeldurchschlag führen. Oder anders ausgedrückt, zur Explosion. Um so etwas zu vermeiden, kam der britische Elektroingenieur Sebastian Siani de Ferranti 1864 bis 1930 auf die Idee, bei solchen Höchstspannungskabeln kunstvoll gefaltetes und mit Mineralöl durchtränktes Papier als Isolator zu verwenden. Dadurch werden kleinste Unebenheiten ausgeglichen. Aber in einem Ölkabel muss ein konstanter Druck herrschen, was die Sache aufwendig und wartungsabhängig macht. Und umweltfreundlich ist es auch nicht, wenn das Kabel einmal undicht wird. Dann läuft die ganze Ölsoße ins Erdreich oder bei einem Seekabel ins Meer. Bei modernen neuen Erdkabeln besteht die Isolatorschicht dagegen aus einer speziellen Kunststoffmischung, dem sogenannten vernetzten Polyethylen, VPE. Diese Superkunststoffe werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, damit keine fremden Stoffe hineingeraten. Sie zeichnen sich unter anderem durch ihre thermodynamische Beständigkeit aus. Ob warm oder kalt, niemals verändern sie gravierend ihre isolierenden Eigenschaften.
Ja, gucken wir uns diese beiden Felder jetzt nochmal im Einzelnen genauer an. Fangen wir mit dem elektrischen an. Was ist dieses elektrische Feld eigentlich, das dann entsteht, wenn eine Spannung anliegt?
Ja, ich habe ja immer ein Plus- und ein Minuspol und dazwischen ist dann die Spannung. Das normale, sagen wir mal, wir bei uns auf der Erde, der eine Minuspol, sagen wir, ist immer die Erdoberfläche und wenn ich irgendwo eine Spannung habe, entsteht natürlich zwischen der Elektrode, wo die Spannung anliegt oder an dem Teil, wo die Spannung anliegt, und der Erde immer ein elektrisches Feld. Das ist einfach so. Ja, das gehört dazu.
Aber warum bleibt das nicht dann im Kabel oder in der Freileitung drin, dieses elektrische Feld? Warum hat das den Drang auch, sich außerhalb davon zu bewegen?
Ja, es sucht immer eine Gegenelektrode. Ah. Und was mache ich, wenn ich es abschirme? Ich bringe ihn möglichst nah an die Quelle, sage ich jetzt mal einfach. Ich bringe die Erde an einen Kabelmantel, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Ja, wenn ich jetzt sozusagen keinen Mantel habe, geht es an die Erde. Jetzt mache ich mal, sagen wir einfach mal, um mein Kabelstückchen Aluminium drum und das Aluminium erde ich irgendwo. Dann habe ich einen Schirm um das Kabel und dann ist dort die Erdelektrode und dann gibt es das elektrische Feld nur zwischen dem Leiter in der Mitte und dem Schirm an der Seite. Dann kann ich das tatsächlich lenken und dann ist es außerhalb des Schirms nichts mehr. Wir haben alle vielleicht schon mal was vom Faradayschen Käfig gehört. Also wenn man in ein Gewitter gerät mit einem Auto, bitte im Auto sitzen bleiben. Man ist abgeschirmt, man sitzt in einem, wenn das Auto aus Metall ist, was ja heute meistens der Fall ist. Trabi war nicht so gut dafür.
Der war aus Plastik.
Ja, da war mehr Plastik drin, ein bisschen Metall auch. Habe ich einen Faradayschen Käfig, kann mir in dem Käfig nichts passieren. Ich bin abgeschirmt.
Jetzt könnte man rein theoretisch, ich schlage das hier um Gottes Willen natürlich nicht vor, um die Stromleitung, um die Freileitung auch so einen Käfig drumherum machen. Und dann werden die auch abgeschirmt.
Das sind dann Kabel. So machen wir es ja dann bei Kabeln. Bei Kabeln ist das elektrische Feld nicht da. Sie haben eine Außenelektrode, ne, und haben einen Mantelschirm außen drumherum. Und damit ist das die Kabel, die in der Straße liegen, sind dann das elektrische Feld ist abgeschirmt.
Wenn man das jetzt mal visualisieren würde, farblich vielleicht visualisieren würde, so ein elektrisches Feld um eine Freileitung herum, wie würde das dann aussehen? Ist das dann nochmal so eine Wurst rund um die Freileitung oder ist das ellipsenförmig? Wie würde das denn aussehen?
Es kommt immer auf die Gegenelektrode an. Also wenn ich mal mir eine Freileitung nehme und ich gucke längs der Freileitung und schneide das Leiterseil durch, dann ist das ja nur ein einzelner Punkt. Und unten habe ich ja eine große Erdoberfläche. Das ist wie eine große Platte. Dann habe ich also, wir sagen als Elektriker, eine spitze Platteanordnung. Das heißt, die Feldstärke, das elektrische Feld ist am stärksten dort, wo die Spitze ist. Da gehen nämlich alle Feldlinien zusammen. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass praktisch von dieser Spitze immer Linien zur Erde gehen. Und unten sind die Abstände zwischen den Linien gleich groß. Ich sage einfach mal einen Meter. Das sieht man schon. Dort unten ist die Feldstärke viel, viel geringer, weil die Abstände größer sind, als wenn ich an der Spitze wäre. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
Also ein bisschen wie so ein trichterförmig bewegt sich das Richtung.
Wie eine Glocke. Ja, unten ist der große Glocke und oben ist der Klöppel oben ist die Aufhängung von der Glocke. So in der Form kann man sich das elektrische Feld vorstellen.
Ah, okay. Und bei uns zu Hause gibt es da auch elektrische Felder, egal jetzt, ob der Strom.
Überall, wo ich eine Spannung anliegen habe und eine Gegenelektrode dazu finde, das ist dann eine Wasserleitung oder tatsächlich irgendwas anderes im Haus, da gibt es dann ein elektrisches Feld.
Aber das ist wahrscheinlich, weil die Abschirmung ja sehr stark ist durch die Kabel, durch die Wände, ist das ein sehr, sehr geringes
elektrisches Feld.
Ja. Jetzt gucken wir uns nochmal das magnetische Feld an. Was ist da der grundsätzliche Unterschied zu dem elektrischen Feld? So von der, auch wenn wir fangen, gucken wir mal die Visualisierung, wenn man sich das magnetische Feld vorstellt, was ist anders als beim elektrischen?
Magnetisches Feld gibt es nur, wenn Strom fließt. Wenn Spannung angelegt wird, ohne dass Strom fließt, gibt es kein Magnetfeld, da ist nur das elektrische Feld da. Wenn Strom fließt, gibt es ein Magnetfeld. um den stromführenden Leiter drumherum. Oder das, wir haben irgendwo Permanentmagneten, wie unsere Erde. Als ich am Anfang gesagt habe, ja, das sind Permanentmagneten und damit habe ich ein magnetisches Feld, ein Plus- und Minuspol, und deswegen richtet sich unsere Kompassnadel immer nach Norden aus, auf der Nordhalbkugel.
Wenn man sich jetzt so ein magnetisches Feld anguckt, um so einen Freileiter oder auch um Erdkabel, das liegt dann
Außen drumherum. Man kann, da gibt es ja eine Drei-Finger-Regel, ja, der Daumen macht die Stromrichtung, also wenn der Strom von rechts nach links, dann gehen die Magnetfelder genau immer außen drumherum, legt sich das wie so eine Schale, kann man sagen, um den Leiter drumherum. Und auch da werden die Abstände zwischen den einzelnen Magnetfeldstärken größer. Das heißt, das Magnetfeld ist ganz nah am Leiter am stärksten und je weiter weg ich komme, desto schwächer wird es.
Das war vorhin das Beispiel mit dem Föhn, der ja auch ein magnetisches Feld aufbaut. Und wenn man ihn
wenn er an ist.
Also wenn man ihn ganz dicht am Kopf hat, dann ist das magnetische Feld sehr, sehr hoch. Also man sollte nicht zu lange föhnen. Das ist auch nicht besonders gut für die Frisur. Die kann dann auch langsam, die kann dann auch verbrennen. Aber auch, es baut sich auch eben ein magnetisches Feld auf. Allerdings glaube ich, man kann dauerhaft föhnen, ohne dass man sich einer Gefahr einer magnetischen Verstrahlung aussetzt.
Die Stromstärken sind nicht so hoch, als dass da ein Dauerschaden entstehen könnte.
Aber gibt es denn Beispiele für wirklich magnetische Felder, die gefährlich sein können für den Menschen? In welchen Bereichen treten solche magnetischen Felder auf, die dann tatsächlich ein Gesundheitsrisiko darstellen?
Also wenn man sich mal Kraftwerke anguckt oder wenn man sich Elektroschmelzöfen anguckt, da wird mit relativ kleinen, geringen Spannungen bei sehr, sehr hohen Strömen gearbeitet, weil ich ja dort Wärme erzeugen will oder ich sage mal nicht so große Generatoren haben will. Na, der Generator soll ja nicht so groß werden wegen Isolierstoff, deswegen sind da hohe Ströme, kommen daraus, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Daran, dort wo hohe Ströme fließen, also da reden wir aber über mehrere tausend Ampere, die da in einem Leiter stecken. Und bei der Elektroschmelze kann das genauso sein.
Also Ampere ist hier die entscheidende Größe und eben nicht die Spannung. Aber was würde denn passieren, wenn man sich einem solchen magnetischen Feld aussetzt? Merkt man das dann irgendwie? Da fallen dann die Zähne aus oder was?
Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mal, kann man machen, wenn man will, an einer Hochschule meinen Kopf in eine Spule gesteckt, die unter Strom stand, dass sie richtig so richtig großes Magnetfeld erzeugt hat. Und wenn man den Kopf da reinstellt, dann sieht man schon, dass einem schwarz vor Augen werden kann. Also so ist es mir jedenfalls gegangen. Ja, ich bin nicht umgekippt oder so, aber man kommt rein und dann merkst du, dass irgendwas passiert mit dir, ja, mit dem Magnetfeld, weil das Magnetfeld ja, wir sind ja auch aus Molekülen und bestehen aus sowas. Das heißt, wir werden da beeinflusst. Es war ein ganz normales 50-Hertz-Feld, eine sehr große Stromstärke. Da merkt man schon was. Ja, okay. Und wer sonst was so merkt, na gut, das ist elektrisches und magnetisches Feld, wenn sich mal die Haare aufstellen. Ja, das ist dann das elektrische Feld, dann ist man selber aufgeladen, so eine Elektrode. Ja, das sieht man, aber wenn man den Kopf da reinsteckt, sollte man nicht machen, das war nur ein Versuchsstand. Ja, aber dann merkt man schon, dass es Magnetfeldreaktionen hervorrufen kann, aber bei Stromstärken, die normalerweise nicht auftreten.
Okay, das heißt, bei so einem ganz starken magnetischen Feld, da würde man unmittelbare gesundheitliche Beeinträchtigungen merken, wie bei Ihrem Selbstversuch mit der Spule?
Ja, die Medaille hat immer zwei Seiten. Jeder hat schon mal was von MRT und sowas gehört. Mhm. Ja, wer schon mal in so einer Röhre war, der wird ja dann auch immer gefragt. Der ist alleine da drin. Ja, der wird gefragt, wie geht's ihm? Du hast einen Knopf in der Hand, damit du stoppen kannst, falls du tatsächlich viel sensibler bist, als die meisten da sensibel sind. Das ist dann so. Aber der eine Vorteil, den ich habe, dass man eben in den Körper reingucken kann, auch an Teile, die man sonst nicht sehen kann, hat eben auf der anderen Seite den Nachteil. Deswegen sitzt man im MRT mit dem Sicherheitsknopf da. Und wenn ihnen was nicht passt, dann muss man den auslösen, damit es abgebrochen wird.
Das Thema magnetische und elektrische Felder spielt ja in unserer Branche jetzt beim Übertragungsnetz oder bei Stromleitungen, insbesondere bei Freileitungen, eine Rolle, weil da eben beide auftreten. Wie groß müssen da die Abstände eigentlich sein zum Boden, also die gesetzlichen Mindestabstände laut Bundesemissionsschutzgesetz? Also ist das variabel oder?
Nein, wir müssten eine 380 kV-Leitung an der tiefsten Stelle 7,80 Meter vom Boden weghalten. Ja, wir machen das natürlich viel höher, mindestens 12 Meter, manchmal 16 Meter, viel weiter oben, um da auch auf Nummer sicher zu gehen.
Und das betrifft sowohl die elektrischen als auch die magnetischen, das ist sozusagen beides, eine Mischung aus beiden, so ein Sicherheitsabstand.
Genau.
Früher hat man ja häufiger gesehen, dass über Wohngebäude Freileitungen hinweggeführt wurden, sieht man heute teilweise immer noch bei Bestandsleitung. Aber heutzutage wird das eigentlich noch gemacht, dass über Wohngebäude hinweg Freileitungen gebaut werden?
Nein, in keinem Fall. Wir machen heute, wir haben Abstände. Wenn natürlich einer kommt, kann ich eure Freileitung unterbauen. Dann wird darauf hingewiesen, was das heißt. Aber ich kenne keinen Fall, dass es tatsächlich Wohngebäude sind. Wenn, dann ist das jemand, der eine Lagerhalle baut, wo er sich nur mal kurz aufhält oder was. Es kommt ja auch immer auf die Einwirkdauer an. Ja, und man tut natürlich alle Auslegungen immer nach den Extremwerten machen. Also wir tun dann so, als würde die Leitung rund um die Uhr 24/7 voll belastet werden. Das ist ja niemals der Fall. Aber dafür wird das ausgerechnet. Dafür werden dann noch die Grenzwerte festgelegt und dann immer noch Sicherheitsabstände. Aber der Normalfall ist heute, wenn wir eine neue Trasse bauen, dann gehen wir weit weg. Aber manchmal möchte eben jemand unter die Trasse das nutzen und was darunter bauen. Das wird dann im Einzelfall geprüft.
Ach, das gibt es tatsächlich auch.
Das gibt es auch, ja.
Wir haben es ja anfangs erwähnt, das ist emotional hoch aufgeladen. Es wird eben auch manchmal natürlich instrumentalisiert. Leute sind gegen eine Freileitung bei Ihnen in der Nähe aus manchmal ja nachvollziehbaren Gründen. Sie wollen das nicht, weil es ihr Wohnumfeld vielleicht aus ihrer Sicht verschandelt oder aus anderen Gründen. Dann wird manchmal herangeführt, ja, es geht natürlich auch um diese elektrischen und magnetischen Felder. Und es wird oft dann gesagt, ja, in Deutschland sind die Grenzwerte zu lasch. In anderen Ländern sind die Grenzwerte strenger. Und wenn wir die anwenden würden, dann dürfte diese Freileitung hier nicht gebaut werden. Haben Sie mit diesen Argumenten auch häufiger zu tun gehabt?
Ja, diese Argumente gab es natürlich auch, es ist so unterschiedlich. Wir haben uns immer nach den internationalen Standards, nach der WHO gerichtet, die es dazu gibt. Die sind auch in Deutschland so übernommen worden. Die Grenzwerte werden eingehalten und meistens, also deutlich unterschritten, ja, auf der sicheren Seite. Aber irgendwann muss man dann mal sagen, was will ich denn? Will ich nun Stromversorgung haben in Zukunft? Ja, und dann muss es hier durchgehen. Und wir fragen natürlich die unmittelbar betroffenen Leute, wir wissen, was technisch geht. Sagt uns bitte, wo es am besten geht. Wo ist es am verträglichsten? Ja, da kommen manchmal wilde Ideen raus. Aber wir haben sehr oft auch schon dann korrigieren können und die für alle verträglichste Trasse gefunden.
Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gollitz, für diese Einordnung eines hochemotionalen und hochaufgeladenen Themas. Wie immer noch ein kleiner Werbeblock zum Schluss. Wir bei 50 Hertz haben viele interessante, abwechslungsreiche Jobs im Angebot. Nicht nur in Berlin in unserem Netzquartier, sondern auch an unseren Standorten in ganz Ostdeutschland und in Hamburg. Einfach reinschauen in unserem Jobportal, schauen, ob da etwas Passendes für euch dabei ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Liked und teilt diesen Podcast bei LinkedIn. Verteilt gerne großzügig Sternchen. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.